Die Lobzeit, die Lobpreiszeit ist vorbei. Vielen herzlichen Dank euch dreien. Eine wunderbare Zeit. Doch jetzt ist die Zeit für die Predigt da. In Prediger 3,1, schon gehört von Matthias, steht ja, alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Die einen trauern vielleicht dem Lobpreis nach, die anderen freuen sich auf die Predigt oder sind der Zeit voraus und freuen sich aufs Mittagessen. Was hat es mit der Zeit auf sich und wie gehen wir oder sollen wir damit umgehen? Ein Zitat habe ich auch. Zeit ist etwas, Sie sind leider schon weg, he? Zeit ist etwas, was man als Kind in Fülle hat, als Jugendlicher ignoriert, als Erwachsener bewusster wahrnimmt und im Alter plötzlich nur noch wenig hat. Ja, jeder Mensch empfindet Zeit anders und geht unterschiedlich mit ihr um. Ja, Zeit ist irgendwie relativ, auch schon gehört von Matthias. Das kommt davon, wenn alle wissen, was für Predigtthemen vorhanden sind. Denn eben Einstein hat dieses Zitat gebracht und man stelle sich das mal vor, so mit dem Schatz, sitzt du 2 Stunden zusammen und das kommt dir vor wie 1 Minute. Jedoch, wenn du auf einem heißen Ofen sitzt, da kommt dir 1 Minute wie 2 Stunden vor. Das ist Relativität. Und eben, da sieht man, wie unterschiedlich man Zeit wahrnimmt oder wahrnehmen kann. Ja, tauchen wir doch ein in das biblische Verständnis von Zeit. 1. Mose 1, 1 bis 5 beginnt es. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein Tag. Ja, Gott kam aus der Ewigkeit und erschuf die Welt. Ordnungshalber hat er zuerst einmal die Zeit definiert. Nacht, Tag, ein Tag. Und in dieser Zeit leben wir. Ewigkeit hingegen ist zeitlos. Wir leben in der Zeit. Da beginnt doch schon unser Gedanken, wir war. Wir müssen uns bewusst sein, Gott überschreitet die Grenzen menschlicher Erfahrung. Gott ist unbegrenzt, der Mensch dagegen ist begrenzt. Zum Beispiel nach Zeit. Wir kommen zur Welt, wir leben, wir sterben in einem bestimmten Zeitabschnitt. Übrigens spannend, vielleicht habt ihr das auch schon bemerkt, bei den Stammbäumen am Anfang, sie wurden 927, 875, 987 und. Keiner wurde 1000 Jahre alt. Niemand hat die 900 plus geknackt. Ja, unsere Zeitvorstellungen knüpfen an die Bewegung der Gestirne an, die Gott geschaffen hat. Wir können uns die Zeit in Tage oder Jahre unterteilt nur unter der Voraussetzung vorstellen, dass sich die Erde um ihre eigene Achse dreht und gleichzeitig auch die Sonne umkreist. Doch Gott ist nicht in dieses System eingebunden. Er hat es erschaffen und deshalb steht er darüber. Ein bisschen Theorie, es gibt eine als zyklisch bezeichnete Zeitvorstellung und wird symbolisch entweder durch einen Kreis, welcher Statik und ständiges Wiederholen zum Beispiel von Naturereignissen zum Ausdruck bringt, oder durch eine Spirale, die für eine eher dynamische Wiederkehr auf einer jedes Mal höheren Stufe steht. Diese kreisförmige Vorstellung basiert auf rhythmischen Naturabläufen wie Tages- und Jahreszeiten. Sie charakterisiert archaische Gesellschaften sowie östliche Philosophien und schlägt sich auch in der buddhistischen und hinduistischen Wiedergeburtslehre sowie in der chinesischen Geschichtsschreibung nieder. Wenn wir uns die biologischen und kosmischen Regelmäßigkeiten anschauen, ist das zyklische Zeiterleben sicherlich das ursprünglichere. Es ist besonders im Bauernleben durch wiederkehrende Aussaat und Ernte erfahrbar. Eine Veränderung des früher vorherrschenden zyklischen zu einem linearen Zeitkonzept ging mit der Ausbildung des Zeitmessens einher. Sprich, Adam und Eva hatten keine Uhren, die ihnen die Zeit vorgaben. Die hatten vielleicht sogar keinen Stress. So schön, diese Vorstellungen. Und es gibt daneben die lineare Zeitauffassung. Jetzt habe ich etwas vergessen. Sie ist im Kontrast dazu auf monotheistische Konfessionen, zum Beispiel Christentum, Judentum und Islam, zurückzuführen. Übrigens hatten die Griechen auch ein zyklisches Zeitverständnis. Deshalb war ihnen der Tod Jesu eine Torheit. Menschen dieser Kulturkreise ärgern sich über Ungeduld, nicht aber über Verspätungen. Denn sie haben eine andere Auffassung von Zeit. Ja, die Zeit als Wirklichkeit aus einem Handbuch christlicher Glaube. Es gibt viele verschiedene Bücher mit lustigen Namen. Ein Handbuch. Das christliche Verständnis von der Zeit ist anders, da die Christen Gott als Schöpfer und Erlöser verehren. Die Bibel spricht von einem Gestern, Heute und Morgen und vom Wirken Gottes in der Geschichte und im Leben einzelner Menschen. Die Zeit wird nie als abstrakter, philosophischer Begriff verstanden. Sie ist wie die geschaffene Welt wirklich, weil sie als Teil der Schöpfung Gottes keine Illusion sein kann. Gottes Eingreifen in die Welt ist seine Heilsgeschichte. In der Menschwerdung, im Kreuz und in der Auferstehung Jesu Christi sehen wir Gottes einmaliges und ewig gültiges Handeln. Alle Menschen, die am ewigen Leben Gottes teilhaben, ob sie vor oder nach Christus lebten, verdanken ihr Heil einem einzigen Ereignis in der Zeit. Viele Menschen im Osten wie im Westen können dies nicht begreifen. Für Mahatma Gandhi zum Beispiel konnte eine Sühnehandlung, die vor 2000 Jahren geschah, keine ewige Bedeutung haben, obwohl der Kreuzestod Jesu ihn zutiefst erschütterte. Eben, verschiedene Zeitverständnisse und was vor 2000 Jahren geschah, kann heute keine Auswirkung haben. Die Bibel selbst nennt die Zeit entweder Chronos, die in Tagen und Stunden gemessene Zeit, und Kairos, der günstige Zeitpunkt, die Zeit der Verheißung und der Erfüllung. Wir sollten jedoch den Unterschied nicht überbewerten. Beide Begriffe sind biblisch und sollten zusammen gesehen werden. Christus erschien zu einem bestimmten Zeitpunkt und er versprach, zu einem bestimmten Zeitpunkt sichtbar wiederzukehren. Doch die Bibel spricht auch von Zeiten der Gelegenheit und der Verheißung. Der Tag des Herrn ist die Zeit der Erfüllung. An jenem letzten Tag wird es eine neue Schöpfung geben und die Zeit wird in die Ewigkeit aufgenommen werden. Ja, das christliche Zeitverständnis lässt sich im Bild einer geraden Linie darstellen oder als Linie, die nach oben zeigt. Damit wird deutlich, dass die biblische Zeit auf ein Ziel hinausläuft. Die Bewegung entlang dieser Linie läuft von der Vergangenheit in die Zukunft. Gottes Schöpfung hat die Zeit in Gang gesetzt. Jesus Christus kam in der Wende der Zeit. und seine Wiederkunft wird das Ende der Zeit einläuten. Ja, weil die Zeit für uns so wirklich ist, meinen wir oft, auch Gott sei an die Zeit gebunden und verstricken uns in fruchtlose Debatten. Gott ist ewig. Er ist der Ich Bin. Ehe denn Abraham ward, bin ich, sagte Jesus. Gott, der Ewige, hat die Zeit geschaffen und umgibt sie von allen Seiten. Ihm ist unsere Zukunft stets gegenwärtig. Da ist ein Bild von C.S. Lewis uns hilfreich, dies zu verstehen. Das habe ich eben vergessen, ein Blatt. Du musst dir ein Blatt vorstellen, darauf eine Linie. Das heißt, Gott trägt in und um sich die ganze Fülle der Zeit und sieht sie als Ganzes. Die Linie ist unser Leben, das Blatt ist Gott. So kann man sich das vorstellen. Ja, Gott kennt die Zukunft ebenso wie die Vergangenheit und die Gegenwart, weil er über der Zeit steht und nicht in die Strukturen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft eingebunden ist, die das menschliche Leben bestimmen. Natürlich sind manche Eigenschaften Gottes etwa seine Ewigkeit schwer zu begreifen, zumal dann, wenn man bedenkt, dass dieser Gott sich gnädig dazu herablässt, uns dort zu begegnen, wo wir sind, eingebunden in Zeit und Raum und begrenzt im Blick auf Wissen. So schwer es auch ist, Gottes Zeitlosigkeit gedanklich zu erfassen, noch viel schwieriger ist es doch zu begreifen, dass dieser zeitlose Gott uns in der Geschichte begegnete und mit uns eine echte, wechselseitige, persönliche Beziehung eingeht. Keine menschliche Analogie vermag dieses Geheimnis völlig zu klären. Doch dürfen wir mit Johannes darauf vertrauen, dass die Ewigkeit immer dann in unsere Zeit hereinbricht, wenn ein Mensch auf den Ruf Jesu antwortet. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Er erfährt dann schon hier und jetzt Gottes ewiges Leben. Halleluja! Einbruch der Ewigkeit in unsere Begrenztheit. Ja, einige Bibelstellen zur Zeit, eben Prediger 3,1, alles hat seine Zeit. Auch meine Rückenschmerzen hat seine Zeit. Ah, es ist nicht lustig. 2. Petrus 3,8, dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Eben, wirklich Gottes Ewigkeit und unser begrenztes Zeitverständnis ist uns letztendlich ein Rätsel. 1000 Jahre wie ein Tag, ja, schön. Er kann das. Oder Prediger 3,11, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Ich habe früher eine Weiterbildung gemacht als Pastoralassistent, so ein Seelsorgeding. Und dort hat der Referent mal gesagt, dass jeder Mensch unsichtbar mit einer Nabelschnur mit Gott verbunden ist. Ebenso diese Ewigkeit, die in unser Herz reingelegt ist. Irgendetwas drängt immer nach oben zu Gott, nur begreifen wir das vielfach nicht. Ja, er hat die Ewigkeit in ihr Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Ja, es wird immer Bereiche geben, die wir echt nicht verstehen können. Wie Paulus bemerkt hat, 1. Korinther 13,12, denn jetzt sehen wir alles in einem Spiegel, in rätselhafter Gestalt, dann aber von Angesicht zu Angesicht. jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich ganz erfahren. Nein, ganz erkennen, wie ich auch ganz erkannt worden bin. Das wird deine Zeit sein. Nein, dann ist eben keine Zeit mehr, dann gehen wir in der Ewigkeit auf. Prediger 7,17 ist auch so herrlich. Sei nicht allzu ungerecht und sei kein Tor. Auch das können wir mit uns selber sein. Wozu willst du sterben, ehe deine Zeit da ist? Es heißt ja im Psalm 31,16, ja schon, in deiner Hand sind meine Zeiten. Und doch bittet auch er darum, rette mich aus der Hand meiner Feinde und von meinen Verfolgern. Ja, die Zeit und unser Verständnis derselben. Zum Kopf schütteln. Unsere Zeit ist in seinen Händen und doch sollen wir sie gestalten. Wir können uns von Gottes unbegrenzter Macht kaum eine Vorstellung machen und noch weniger können wir begreifen, wie dieser souveräne Gott, der tut, was er will, zu uns in Beziehung tritt, ohne uns dabei zu bloßen Marionetten zu machen, zu degradieren oder seine Souveränität zu verletzen. Gott ist immer noch größer, als wir uns vorstellen können. Und er sagt uns, kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Epheser 5,16. Im Kolosser nimmt er das nochmal auf. Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind, kauft die rechte Zeit aus. Kolosser 4,5. Ja, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, bitte nicht einschlafen. Ermahne mit aller Langmut und Lehre, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen werden. 2. Timotheus 2,3. Sind wir nicht schon in dieser Zeit drin, wo sie unsere gesunde Lehre nicht ertragen, nicht wollen, nicht annehmen? Jesus selber hat uns ja den Auftrag gegeben. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Da können wir Zeit auskaufen, Zeit gestalten, Zeit nutzen und uns dabei vergegenwärtigen. Denn er hat auch noch gesagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ja, dieser Jesus, von dem geschrieben steht, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Galater 4,4,5. Da können wir doch mit Petrus nur in den Lobgesang einstimmen. 1. Petrus 1 und so weiter. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer berufen wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Da möchte ich doch anmerken, ja, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt zu werden, wie habe ich am Freitagabend gelitten. Am Donnerstag hat es mir hier in den Rücken reingeschlagen. Am Freitag bin ich arbeiten gegangen und 5:30 Uhr nach Hause und 6:00 Uhr bin ich ins Bett gekrochen und am nächsten Morgen 6:00 Uhr wieder raus. Also ich habe es zumindest versucht. Da habe ich auch gedacht, Herr, wieso soll das? Und ich muss noch Predigt schreiben und dann ist noch Frühlingsmarkt und dann habe ich noch Mittagessen. Herr, was soll das? Ah, Versuchungen, die uns betrüben, die uns das Leben schwer machen wollen. Und doch, ich will glauben, ich will vertrauen, ich will auf ihn hoffen, auf ihn zählen und dann kommt es gut. Denn er ist meine Kraft und er hat verheißen, in allem, was ich tue, mit dabei zu sein. Ja, wie es heißt, im Epheser 1, 3 und 4, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in den Himmeln gesegnet hat mit allem geistlichen Segen durch Christus. Denn durch ihn hat er uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Ja, das ist doch eigentlich unvorstellbar. Bevor überhaupt etwas in der Zeit entstanden ist, wurden wir von Gott erwählt. Jedoch, es bedeutet nicht, dass Gott eine Auswahl getroffen hätte. Die einen sind erwählt, die anderen verworfen. Darum geht es nicht. Hinter dieser Aussage steht der Gedanke, dass niemand von uns irgendetwas dazu beitragen kann oder Vorzüge hat, um von Gott gewählt zu werden. Gott wählt aus Liebe. Und das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. 1. Johannes 4,10. Das kann uns wieder seiner Liebe gewiss machen, wenn wir angesichts von Nöten und unverstandenen Schicksalsschlägen an Gottes Liebe zweifeln. Allerdings ist es jedem Menschen freigestellt, diese Wahl Gottes anzunehmen oder abzulehnen. Petrus erlebte das ja, dass viele Jesus den Rücken kehrten, weil er ihnen unbequem und unverständlich war. Auch das gibt es. Es heißt ja auch, viele sind erwählt, wenige sind, wie heißt das? Genau, danke. Ja, Petrus in seinem Brief hat ja an auserwählte Fremdlinge geschrieben, die von Gott erwählt seien. Das hat Konsequenzen. Wir leben nach wie vor in dieser Welt, gehören aber nicht mehr zur Welt. Wie Jesus leben wir in einer liebenden, vertrauensvollen Beziehung zum himmlischen Vater und wollen seinen Willen tun. Sein Wille ist mitunter auch, ihr sollt beten. Ich möchte noch eine Zeit des Gebetes mit euch haben. Alec hat Schmerzen im Rücken. Von Susan wissen wir, sie hatte geschrieben im WhatsApp, dass es ihrer Tochter wieder sehr schlecht geht. Wollen wir dafür einstehen? Und hat irgendjemand auch noch direkt ein Anliegen? Können wir sonst auch aufnehmen? Ja, Vater im Himmel, alles hat seine Zeit, auch Gebet, das Einstehen für unsere Geschwister hat seine Zeit. So wollen wir dir unsere Geschwister bringen, Alec mit seinen Rückenschmerzen, Susan, ihre Tochter, der es so schlecht geht. Herr, du weißt um jede unserer Nöte, unserer Schmerzen, unserer Gebrechen, ja, dein Wort verheißt sogar, dass du der Gott bist, der alle Gebrechen heilt, dass in den Wunden und Striemen von Jesus Christus unsere Krankheiten geheilt sind. So wollen wir das in Anspruch nehmen und in diese Situationen hineinsprechen, dass der Rücken von Alec wieder in Ordnung kommt, dass alles so funktioniert, wie du es gedacht hast, dass du dich um die Tochter von Susan kümmerst, dass du ihr wohltust, sie stärkst und sie von Grund auf erneuerst, dass sie darf den Blick auf dich lenken, auf den Herrn, von dem Hilfe kommt, dass sie darf sich im Glauben verankern, ankommen bei dir und in dir Kraft und Leben finden. Herr, wirk du das in deiner Liebe, Güte und Gnade. Und wir danken dir, hast du das am Kreuz erstritten, erkämpft, erlitten und vollbracht. Denn du hast ausgerufen am Kreuz, es ist vollbracht. So dürfen wir auch in einen Lobpreis einstimmen, dass Margret zum Beispiel von Schmerzen geheilt wurde. Herr, weil du heute immer noch derselbe bist, der einzigartige, wunderbare Herr und Gott, der mit uns, für uns ist und seinen Segen in uns gelegt hat. Dir sei Lob, Preis, Ehre und Dank dafür. Ja, so möchte ich dich auch bitten, dass du grundsätzlich durch die Reihen hier gehst und jedem Einzelnen in deinem Geist begegnest, erfrischst, erfüllst, erneuerst, befähigst, zum Zeuge für dich sein zu können, um die Zeit in Weisheit und Wahrheit richtig auszukaufen und ein lebendiges Zeugnis, ja ein Wohlgeruch Christi sein zu können in dieser Welt. Dank sei dir dafür. Amen.